Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Josephine Schulz. Guten Abend. In den Beziehungen zwischen Deutschland und den USA kriselt es ja relativ heftig. Die Handelszölle sind da zum Beispiel ein Streitpunkt, genauso wie die Ausgaben fürs Militär. Gerade ist der US-Außenminister Pompeo für 2 Tage zu Besuch in Deutschland. Und dabei lief gestern alles relativ harmonisch ab. Im Zentrum stand vor allem das Mauerfalljubiläum und die historische deutsch-amerikanische Freundschaft. Heute hat Pompeo in Berlin eine Rede gehalten. Und ob es dabei so harmonisch blieb, das hören wir gleich. Der Bundestag hat heute über den Mauerfall und den Zustand des Landes 30 Jahre später diskutiert und dabei auch Fehler eingestanden. Das ist gleich unser erstes Thema. Und der 2. Streiktag bei der Lufthansa hat wieder viele Passagiere betroffen. Wir ziehen gleich Bilanz. In unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um Besitz und Enteignungen, nämlich konkret um die Bodenreform im Osten und ihre Folgen. So viel Aufmerksamkeit wie zurzeit haben vor allem die Ostdeutschen für ihre Geschichten lange nicht bekommen. Wo man hinguckt und hinhört, überall wird gerade über die individuellen Erfahrungen in dieser Zeit der Umbrüche gesprochen, zum Beispiel der erste Besuch im Westen oder Familienzusammenführungen oder Brüche in der Biografie. Und heute, einen Tag vor dem 9. November, da hat auch der Bundestag den Mauerfall als Aktuelle Stunde ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt. Dabei wurde vor allem der Mut der DDR-Bürger gewürdigt, aber es gab auch Kontroversen. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Das Gedenken an den 9. November ist immer ein doppeltes. An die Reichspogromnacht von 1938 und an das Ende der deutschen Teilung 1989. Viele Redner engagierten sich in den Begriffsdiskussionen dieser Wochen und Monate. So hält die SPD-Abgeordnete Katrin Budde den Begriff Wende für ungeeignet, weil er dem Vokabular der späten SED entstamme.
Es hat keine Wende gegeben. Und ich bin immer wieder erstaunt und überrascht, dass diese Bezeichnung unsere friedliche Revolution in der Bezeichnung abgelöst hat. Und das macht mich wütend und das macht mich auch traurig.
Schärfer stritten die Abgeordneten über die Frage, ob die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei. Gregor Gysi von der Linken meinte, er sei allein für die Nazi-Diktatur reserviert. Dagegen betonte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt,
der Begriff Unrechtsstaat relativiert nicht die Lebensleistung der Ostdeutschen. Er wertschätzt und respektiert die Leistung derjenigen, die diesem Unrechtsregime entgegengetreten sind, es überwunden haben, es zu Fall gebracht haben.
Einig waren sich die Rednerinnen und Redner darin, dass die Leistung der Ostdeutschen stärker zu würdigen sei. Ihr Beitrag zum Fall der Mauer und für das vereinte Deutschland. Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, sagte, da sei mehr als das Ampelmännchen zu nennen.
Kindertagesstätten und Ganztagsbetreuung sind heute überall selbstverständlich. Nationalparks und Biosphärenreservate hat der Osten als Naturerbe mit in die Vereinigung gebracht. Der Paragraph 175, der Homosexualität bestrafte, wurde später endlich auch im gesamten Deutschland abgeschafft.
Natürlich wurde auch in dieser Debatte munter polemisiert. FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg erinnerte daran, dass der Rechtsstaat Bundesrepublik die Täter des DDR-Regimes recht mild habe davonkommen lassen.
Diejenigen, die es betrifft, können verdammt froh sein, dass der freiheitliche Rechtsstaat sie so viel besser behandelt hat, als sie ihre politischen Gegner in 40 Jahren.
Der AfD-Abgeordnete Tino Chrupalla nutzte die Gelegenheit zum Angriff auf Bundeskanzlerin Merkel.
Ich bedauere, dass sie uns nicht verrät, welche Herrschafts- und Zersetzungsstrategien sie damals bei der FDJ gelernt hat. Wie man ein Volk mit Agitation und Propaganda in Schach hält, das ist ja wertvolles Wissen, das uns dabei helfen könnte, den Riss zu kitten, der heute wieder durch Deutschland geht.
Schließlich gab es aktuelle politische Forderungen. Gregor Gysi von der Linken forderte, die Ostdeutschen nicht nur zu würdigen, sondern auch angemessen zu bezahlen.
Es ist auch deshalb höchste Zeit, gleiche Löhne in gleicher Arbeitszeit und gleiche Renten für die gleiche Lebensleistung in Ost und West zu zahlen.
Zur nationalen Feierstunde geriet diese Debatte nicht. Sie war eher das Abbild eines Landes, mitten in einem Prozess der politischen Umwälzung.
Sebastian Engelbrecht zur Aktuellen Stunde im Bundestag zu 30 Jahren Mauerfall. Als die Mauer noch stand während des Kalten Krieges, waren in der Bundesrepublik ja viele US-Soldaten stationiert. Und einer davon, das war Mike Pompeo, der heutige Außenminister der USA. Seit gestern ist er zu Besuch in Berlin und der gestrige Tag stand ganz im Zeichen des gemeinsamen Erinnerns. Heute hat Pompeo in Berlin eine Rede gehalten und Klaus Remme hat zugehört.
Mike Pompeo hatte sich offenbar fest vorgenommen, die Feierstimmung zum 30. Jahrestag des Mauerfalls nicht durch bilaterale Probleme zu trüben. Im Gegenteil. Nach dem Besuch in Thüringen und Sachsen gestern erinnerte er auch in Berlin in einer Rede an seine Stationierung als US-Soldat von 1986 bis 1989 an der deutsch-deutschen Grenze. Wir hatten keine Ahnung, dass das Ende des Kalten Kriegs so nah war, sagte der amerikanische Außenminister. Er würdigte den Mut der Ostdeutschen. Zusammen habe man den Kalten Krieg gewonnen. Vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bis zum Mauerfall beschrieb Pompeo einen weiten Bogen. Man habe gemeinsam die Pflicht, das so hart Erkämpfte zu verteidigen.
We have a duty, each of us, to use all we have to defend what was so hard won in 1776, in 1945 and in 1989.
Pompeo verwies auf Unterdrückung in Russland und in China. Nur zusammen könne man gegen autoritäre Systeme bestehen.
We have to do it together. We do it together because it's not easy and doing it alone is impossible.
Deshalb dränge man Deutschland, sich nicht von russischen Energielieferungen abhängig zu machen und fordere stärkere Verteidigungsanstrengungen der NATO-Alliierten. Apropos NATO, nach der drastischen Wortwahl des französischen Präsidenten Macron gestern wurde Mike Pompeo im Anschluss an seine Rede gefragt, ob die NATO überholt oder, Zitat Macron, hirntot sei. Der Gast aus Washington tat sich schwer.
So many good answers. So many cameras. Yes.
So viele gute Antworten, so viele Kameras, meinte Pompeo, warnte dann aber doch, dass kein Partner erwarten dürfe, von der Sicherheit im Bündnis zu profitieren, ohne seine Verpflichtungen einzuhalten, sonst könne die Relevanz der NATO fraglich werden.
If nations believe that they can get the security benefit without providing NATO the resources that it needs, if they don't live up to their commitments, there's a risk that NATO could become ineffective or obsolete.
Wer wollte, konnte das als Warnung an die Bundesregierung verstehen. Deutlicher wurde der amerikanische Außenminister bei diesem Besuch nicht. Doch Washington verfolgt die aktuelle Diskussion um Deutschlands Verteidigungsausgaben aufmerksam. Die gestrige Ankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer, das 2% Ausgabenziel der NATO bis zum Jahr 2031 zu erreichen, hat aus Sicht der US-Regierung zwei große Haken. Erstens gibt es für einen solchen Zeitplan hierzulande keine politische Mehrheit und zweitens, selbst wenn es dazu kommen sollte, wäre das nach amerikanischer Auffassung 7 Jahre zu spät.
Klaus Remme war das zum Besuch des US-Außenministers Pompeo. Im Bundesrat stand heute unter anderem das Klimapaket der Bundesregierung auf der Tagesordnung, denn ein paar Punkte darin sind abhängig von der Zustimmung der Länderkammer. Vor allem darüber, wie sich die Grünen verhalten würden, gab es im Vorhinein schon viele Diskussionen, denn die Grünen hatten das Klimapaket der Bundesregierung als völlig unzureichend und auch als sozial ungerecht kritisiert und schon mal in Aussicht gestellt, dass sie gewisse Punkte im Bundesrat blockieren könnten, wenn es keine Nachbesserungen gibt. Wie die Debatte heute gelaufen ist, das weiß Theo Gers.
Der große Fundamentalaufstand im Bundesrat blieb aus. Rausholen, was für den Klimaschutz noch rauszuholen ist, das hatten die Grünen im September in der ersten Enttäuschung über das damals frisch verkündete Klimapaket der Bundesregierung verkündet. Und als Vehikel hatten sie dabei im Blick, dass sie derzeit an 9 von 16 Landesregierungen beteiligt sind. Wie tief der Frust über das Paket, das hinten und vorne nicht reiche, immer noch sitzt, offenbarte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er warnte heute mit Blick auf die drohende Klimakatastrophe.
Die Kipppunkte beim Klima liegen also nicht Jahrzehnte in der Zukunft, wie gehofft. Sie liegen viel näher an der Gegenwart, als alle gedacht haben. Werden sie überschritten, ist eine dramatische Erderwärmung nicht mehr reversibel.
Wegen dieser dramatischen Entwicklung wollen die Länder, wollen vor allem die Grünen in den Ländern, das Klimapaket nachbessern, allerdings nur dort, wo sie es können. Die Einführung eines nationalen Emissionshandels im Gebäude- und Verkehrsbereich etwa ist nicht zustimmungspflichtig. Da mag die Kritik am Einstiegspreis von 10 Euro je Tonne CO2 als zu niedrig noch so sehr anhalten. Für Nachbesserungen aus grüner bzw. Ländersicht bleiben nur die Teile des Pakets, die zustimmungspflichtig sind.
Es geht nicht um Blockieren, sondern es geht, dass man was Vernünftiges auf den Weg bringt.
Hatte Kretschmann allerdings auch dazu schon vor der Bundesratssitzung angekündigt. Mit Blick auf das Klimapaket hatte er allerdings auch klargemacht:
Das ist so nicht zustimmungsfähig. Man muss schauen, dass es so geändert wird, dass es zustimmungsfähig wird. Das ist was ganz anderes, als irgendwas zu blockieren.
Änderungswünsche haben die Länder bei den geplanten Abstandsregeln von Windrädern zu Wohnhäusern. Hier soll der Ausbau der Windkraft an Land nicht abgewürgt werden. Auch die Entlastungen bei der Bahn reichen aus Sicht der Länder nicht. Deutlich wurde aber auch, fast noch wichtiger als der eigentliche Klimaschutz ist den Ländern, dass eben dieser Klimaschutz nicht zu Lasten ihrer Kassen geht. Eine niedrigere Mehrwertsteuer auf Bahntickets oder verbesserte Möglichkeiten, Kosten der Gebäudesanierung von der Steuer abzusetzen, führen allerdings zu Mindereinnahmen auch bei den Ländern. Hinzu kämen Mehrausgaben für mehr Klimaschutz bei den eigenen Bauvorhaben, erläuterte Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Da passe es nicht, wenn neue Einnahmen, etwa aus dem CO2-Preis, nur dem Bund zuflössen.
Es muss eine faire Lastenverteilung zwischen Bund und Ländern geben, die nicht dadurch erreicht wird, dass eine strukturelle neue Einnahme durch eine CO2-Abgabe nur genutzt wird, um die eine Hälfte der Rechnung, nämlich die des Bundes, zu begleichen.
Über all das wollen die Länder jetzt mit dem Bund reden. Winfried Kretschmann von den Grünen hofft hier auf den Vermittlungsausschuss. Doch auch wenn das eher nach konstruktiven Verhandlungen als nach fundamentalem Widerstand klingt, der Zeitplan, das Klimapaket noch vor Weihnachten zu verabschieden, wird dadurch noch enger.
Ein zweites wichtiges Thema im Bundesrat war heute die Pflege. In der Branche gibt es ja bekanntlich einige Baustellen, schlechte Arbeitsbedingungen, zum Beispiel niedrige Löhne für Pfleger und hohe Kosten für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen. Und gestern hat sich der Bundestag mit den hohen Kosten für die Kinder der Pflegebedürftigen beschäftigt. Heute im Bundesrat ging es dann um die Löhne für Pflegekräfte. Frank Kapellan fasst zusammen.
Wer in der Pflege arbeitet, soll künftig besser bezahlt werden. Der Bundesrat hat ein entsprechendes Gesetz gebilligt, das der zuständige Arbeitsminister als Erfolg seiner SPD betrachtet. Hubertus Heil setzt ganz auf Flächentarifverträge in der Altenpflege. Denn derzeit kommen nur 20% der Beschäftigten dort in den Genuss eines solchen Vertrages. Künftig kann der Minister solche Vereinbarungen leichter für allgemeinverbindlich erklären. Allerdings kann die Politik nun auch reagieren, wenn es aufgrund der Tarifautonomie erst gar nicht zu einem Flächentarif kommt.
Wir werden einheitlichen Pflegemindestlohn für ganz Deutschland durchsetzen, aber nicht nur für Pflegehilfskräfte, sondern dann auch für qualifizierte Pflegekräfte.
Ein Mindestlohn für Fach- und Hilfskräfte in der Pflege soll damit garantiert werden. Zugleich aber sollen auch Pflegebedürftige selbst und ihre Angehörigen entlastet werden. Gestern, am späten Abend, hatte der Bundestag dazu eine entsprechende Regelung auf den Weg gebracht. Wer über ein Jahresbruttoeinkommen von weniger als 100.000 Euro verfügt, muss künftig nicht mehr für die Heimkosten der pflegebedürftigen Eltern aufkommen. Wer ins Altersheim muss und den Platz nicht selbst finanzieren kann, der darf Sozialhilfe in Anspruch nehmen. SPD-Minister Heil spricht von einem Beitrag der Menschlichkeit. Es sei längst überfällig gewesen, Angehörigen, die durch die Pflegebedürftigkeit von Mutter oder Vater ohnehin in einer schwierigen emotionalen Situation seien, unter die Arme zu greifen.
Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dass für viele Familien es emotional belastend sind, wenn Angehörige pflegebedürftig werden, dass es organisatorisch anstrengend ist, dass es oft Menschen sind, die in der Mitte des Lebens stehen, die arbeiten, die vielleicht auch Kinder erziehen, dann ist es unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, jedenfalls unkalkulierbare finanzielle Risiken beim Unterhaltsrückgriff diesen Menschen von den Schultern zu nehmen. Das machen wir heute, meine Damen und Herren.
Das Parlament stimmt ihm grundsätzlich zu. Auch die Opposition, der AfD-Abgeordnete Jürgen Pohl, beklagt allerdings, dass die Kosten auf Städte und Gemeinden abgewälzt würden.
Es darf durch die Pflege kein Pflegebedürftiger und kein Angehöriger zum Sozialfall werden. Das muss eher ein Ziel unserer Gesellschaft sein. Aber ein großes Aber, stattdessen machen Sie die Kommunen zum Sozialfall unserer Gesellschaft mit diesem Gesetz.
Der Sozialminister rechnet mit Mehrkosten von 300 Millionen Euro jährlich. Helmut Dedi, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, spricht von 500 Millionen. Als Träger der Sozialhilfe könnten die Kommunen also die Leidtragenden sein, denn das Gesetz sieht bisher keinen Kostenausgleich vor. Kritik daran auch von den Liberalen, der Abgeordnete Jens Beek.
Besser wäre es gewesen, dieses Gesetz nicht nur zu verabschieden, sondern die Finanzverantwortung dann auch dorthin zu legen, wo das Gesetz verabschiedet wird. Diese Finanzlast den Kommunen aufzubürden, ist grundfalsch.
Im Bundestag erhält das Gesetz am Ende die Zustimmung von Union, SPD und Grünen. Teil des Vorhabens ist auch eine Entlastung von Menschen, die erwachsene Kinder mit einer Behinderung haben. Jürgen Dusel, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung und ebenfalls Sozialdemokrat, hatte gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil schon lange auf eine entsprechende Gesetzesänderung gedrängt.
Das unfallfreie oder krankheitsfreie Leben hat sich ja niemand sozusagen verdient, sondern das Schicksal weist das ja zu letztlich. Und vor dem Hintergrund ist der Sozialstaat gut beraten, hier ein Korrektiv und einen Ausgleich zu schaffen.
Der Bundesrat muss nun dem Gesetz noch zustimmen. Über die Kostenfrage dürfte dabei nochmals gestritten werden.
Der Bericht war das von Frank Capellan. Im Sommer wurde der libanesische Clanchef Ibrahim Miri aus Deutschland abgeschoben und ihm wurde auch verboten, wieder einzureisen. Allerdings ist es Miri vor wenigen Wochen dann doch gelungen, nach Deutschland zurückzukommen. Und diese illegale Wiedereinreise des Clanchefs war dann für Innenminister Seehofer ein Grund, wieder strengere Kontrollen an den Grenzen zu veranlassen. Miri wurde in Deutschland festgenommen und hat einen neuen Asylantrag gestellt, der aber heute abgelehnt wurde. Und im Bundestag läuft zu dem Fall eine aktuelle Stunde im Moment, die Gundula Geuter für uns in unserem Hauptstadtstudio verfolgt. Frau Geuter, wie ist denn da der aktuelle Stand?
Die Debatte ist kontrovers, die Fakten sind noch in Entwicklung. Am Mittag hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF den Asylantrag Ibrahim Miris als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen. Miri war im Juli in den Libanon abgeschoben worden und in der vergangenen Woche wieder in Bremen aufgetaucht, um dort Asyl zu beantragen. Die Vorgeschichte allerdings ist länger. Miri, der als Chef eines kriminellen libanesischen sogenannten Clans gilt, war mehrfach in Deutschland verurteilt worden, unter anderem wegen bandenmäßigen Drogenhandels. Zum aktuellen Stand sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer gerade eben im Bundestag:
Der Betroffene hat die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen gegen die Entscheidung des BAMF und gegen den sofortigen Vollzug. Und das zeichnet, liebe Kolleginnen und Kollegen, unseren Rechtsstaat aus, dass wir auch die Feinde des Rechtsstaates Gelegenheit geben, das rechtsstaatliche Handeln zu überprüfen.
Die Entscheidung des BAMF zeige, dass der Rechtsstaat funktioniere. Das allerdings wollte die FDP so nicht gelten lassen. Marco Buschmann kritisierte für die FDP, die laufende Aktuelle Stunde beantragt hatte, die erste Ausreiseverfügung sei 1998 ergangen.
Der erste Skandal im Zusammenhang mit Ibrahim Miri ist doch nicht der Wiedereintritt auf deutsches Staatsgebiet. Der erste Skandal im Fall Ibrahim Miri ist, dass angesichts dieser kriminellen Karriere zwischen der ersten Ausreiseverfügung und der Abschiebung 21 Jahre vergangen sind. Und das kann uns doch nicht kalt lassen.
Und für die AfD wertete Bernd Baumann, Miri verhöhne den Staat.
Denn das ist ihr Rechtsstaat, eine Farce, impotent und wehrlos insgesamt.
Horst Seehofer betonte, hier habe jemand den Rechtsstaat missbraucht. Der könne sich das nicht gefallen lassen.
Und deshalb habe ich die Bundespolizei angewiesen, dass wir jetzt an allen deutschen Grenzen, nicht nur an der deutsch-österreichischen Grenze wie seit einigen Jahren, sondern an allen Grenzen die Grenzkontrollen massiv verschärfen.
Konkret geht es, wie ein Sprecher zuvor erläutert hatte, nicht um reguläre Grenzkontrollen, die bei der Europäischen Kommission zu notifizieren wären, sondern vor allem um Schleierfahndungsmaßnahmen. Die allerdings fänden zum Teil nicht im Streifen hinter der, sondern direkt an der Grenze statt. Dort könnten diejenigen, für die eine Wiedereinreisesperre gelte, zurückgewiesen werden. Das sei auch schon geschehen, so nun Horst Seehofer. In 10 entsprechenden Fällen habe es 6 Zurückweisungen gegeben, 4 würden noch bearbeitet. Der CSU-Politiker strebt außerdem an, dass, wer trotz Einreisesperre nach Deutschland kommt und Asyl beantragt, in Haft genommen werden kann. Der Grüne Konstantin von Notz warnte dagegen:
Wir diskutieren hier einen singulären Fall und der ist für die Legislative nie ein guter Ratgeber. Oft werden solche Debatten für den vermeintlichen schnellen populistischen Punktgewinn geführt, aber es sind genau diese Symboldebatten, die unsere Gesellschaft spalten und uns alle keinen Deut voranbringen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Friedrich Strethmanns warnte für die Linkspartei vor einer Aushöhlung des Asylrechts. Für die SPD kündigte Eva Högel an, man werde Konsequenzen im Asylrecht prüfen und trage die Ausweitung der Grenzkontrollen als vorübergehende Maßnahme mit.
Gudula Götter war das mit den aktuellen Informationen zum Fall Miri. Vielen Dank dafür. Bei der Lufthansa mussten heute wegen des Streiks der Flugbegleiter wieder viele Flugzeuge am Boden bleiben. Für das Wochenende sind jetzt aber Gespräche zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO geplant. Lars Hofmann zieht nach dem zweiten Streiktag Bilanz und wagt einen Blick voraus.
2 Tage Streik bei der Lufthansa haben das Unternehmen, aber auch die Passagiere belastet. Dieser Mann ist zur Hochzeit einer Freundin eingeladen.
Ursprünglich auch eigentlich aus Köln losgeflogen. Und ab Frankfurt sollte es dann nach Bangkok losgehen und das hat dann nicht geklappt. Und jetzt habe ich auch nur die Zusage nach Jordanien und ich weiß nicht, ob es denn überhaupt weitergeht. Das liegt auf jeden Fall auf dem Weg, deswegen habe ich Hoffnung, dass es in die richtige Richtung geht.
Ähnlich sieht es im Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft UFO aus. Es gibt wenigstens etwas Hoffnung, dass es in die richtige Richtung geht. Sicher ist das aber keineswegs. Eigentlich hält die Lufthansa die Gewerkschaft nicht für tariffähig, weil sie keinen regulären Vorstand habe. Unter dem Eindruck des Streiks hat das Unternehmen aber doch einen Schritt auf die Gewerkschaft zugemacht und für das Wochenende Gespräche über eine mögliche Schlichtung angeboten, sagt Lufthansa-Sprecher Martin Leutke.
Die gute Nachricht ist, dass es diese Gespräche überhaupt erstmal gibt. Nach diesem massiven Streik der UFO in den Dialog zu kommen, ist mit Sicherheit der richtige Weg. Denn wir brauchen jetzt wieder Vertrauen. Wir müssen über verschiedene Punkte sprechen. Wir müssen über Verfahren sprechen. Wir müssen über Inhalte sprechen. Wir müssen über juristische Fragen sprechen. Wir werden das jetzt tun am Wochenende, aber hinter verschlossener Tür, nicht in der Öffentlichkeit. Denn Vertrauen aufbauen ist, glaube ich, jetzt ein wichtiger Schritt.
Genau dieses Vertrauen haben viele Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen aber nicht mehr. Ihr Vorwurf? Die Lufthansa habe lange alle Gespräche mit UFO verweigert, versuche die Gewerkschaft rauszudrängen, wolle lieber mit Verdi verhandeln. Das Unternehmen habe UFO und Gewerkschaftsfunktionäre mit Klagen überzogen. Bei einer Kundgebung vor der Lufthansa-Zentrale am Frankfurter Flughafen machen rund 500 Beschäftigte ihrem Ärger Luft. Lufthansa-Chef Carsten Spohr und seine Vorstandskollegen sollten sich für ihr Verhalten der Gewerkschaft UFO und den Kabinenbeschäftigten gegenüber schämen, skandieren sie.
Teile und herrsche war die Idee. Divide et impera,
ruft Nikolai Baublies von UFO den Protestierenden zu. Ob Lufthansa-Chef Carsten Spohr es mit dem Gesprächsangebot, mit dem Vorschlag einer Schlichtung ernst meint, da ist Nikolai Baublies nach Monaten ohne Gespräche, mit Klagen und Kündigungen skeptisch.
Wir wissen nicht, ob das Umdenken von Spohr tatsächlich weit genug geht, weil die Fronten sind extrem verhärtet. Man muss jetzt wirklich große Schritte aufeinander zugehen. Uns fällt das auch schwer, wir sind aber bereit dazu. Wir wissen aber nicht, ob Carsten Spohr wirklich bereit ist, diesen Krieg gegen seine Belegschaft aufzukündigen.
Deshalb wendet sich die Gewerkschaftsvorsitzende Silvia de la Cruz vor der Lufthansa-Zentrale nochmal direkt an den Konzernchef.
Und seien Sie sich sicher, wenn Sie nicht eine vollständige Kehrtwende am Wochenende mit uns hinlegen, dann kommen wir wieder. Noch lauter und mit noch mehr Leuten.
Mit anderen Worten, wenn sich die beiden Seiten am Wochenende nicht mindestens verbindlich auf eine Schlichtung einigen, dann dürften schon am Montag die nächsten, noch härteren Streiks verkündet werden.
Lars Hofmann zu den Auseinandersetzungen zwischen Lufthansa und UFO. In den USA naht der Präsidentschaftswahlkampf und die große Frage bei den Demokraten ist, wer kann es mit Donald Trump aufnehmen? Das Bewerberfeld ist schon relativ breit und jetzt erwägt offenbar noch jemand, seinen Namen in den Ring zu werfen. Michael Bloomberg nämlich, der ehemalige New Yorker Bürgermeister. In der Leitung ist jetzt unser USA-Korrespondent Thilo Kössler. Herr Kössler, steht denn jetzt schon fest, dass Bloomberg sich um die Kandidatur für die Demokraten bewerben wird?
Also es steht noch nicht fest, aber es sieht ganz so aus. In Alabama gibt es eine Frist für die Vorwahlen am 3. März und diese Frist läuft heute aus. Und wer sich bewerben will, der muss sich melden. Angeblich hat Bloomberg Mitarbeiter nach Montgomery in Alabama geschickt, um dort die Unterlagen einzureichen. Bloomberg hat sich in den letzten Tagen umgetan, er hat das Feld sondiert und er hatte ja im März noch gesagt, dass er nicht kandidieren wolle. Er sei zwar überzeugt, dass er Trump besiegen könne, aber er sei sich nicht sicher, ob er sich im großen Feld der demokratischen Bewerber durchsetzen könne. Jetzt gibt es einen Sinneswandel des Multimilliardärs, der seinen Wahlkampf selbst finanzieren könnte, ohne auch nur einen einzigen Spendendollar anzunehmen.
Und was könnte ihn jetzt zu diesem Sinneswandel, wie Sie sagen, bewogen haben?
Bloomberg war 11 Jahre Bürgermeister von New York, 3 Amtszeiten lang. Er ist jetzt 77 und ich glaube, das spielt sicherlich eine Rolle. Es wäre jetzt die letzte Chance. Er hat schon mehrfach mit der Kandidatur geliebäugelt. Ausschlaggebend dürfte aber sein, dass er keinen richtigen Zug im demokratischen Wahlkampf sieht derzeit. Die Demokraten sind mit sich und dem Prozess der Auswahl beschäftigt. Bloomberg sieht die Gefahr, dass keiner der Kandidaten in der Lage sein können, Trump zu schlagen. Er hält ihn für die größte Gefahr für das Land. Und er sieht wohl auch, dass Joe Biden schwächelt. Joe Biden ist zwar immer noch favorisiert, aber er wirkt matt, er wirkt kraftlos und er ist durch die permanenten Attacken Donald Trumps im Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre deutlich angeschlagen. Seinen Platz würde Bloomberg besetzen. Auch er ist ein Zentrist, ein Liberaler, ein moderater Politiker der Mitte. Seine Themen sind der Klimawandel, das Waffenrecht, das er verschärfen will, aber natürlich auch der freie, ungezügelte Markt. Der Milliardär ist ein Demokrat mit ganz klar neoliberalem Hintergrund und sehr großer Nähe zu Wall Street. Und da hat er nicht nur Freunde bei den Demokraten.
Und hätte denn Bloomberg Chancen gegen Biden oder die anderen bisherigen Bewerber?
Frau Schulz, er würde den gesamten Wahlkampf der Demokraten und den gesamten Nominierungsprozess jetzt komplett durcheinander wirbeln und eine völlig neue Dynamik in den Wahlkampf bringen. Bei den Demokraten sind noch 17 Kandidaten im Gespräch. Seine Bewerbung würde sich nicht nur gegen Joe Biden richten, den er ganz offenbar für zu schwach hält. Er würde sich vor allem richten gegen die Partei Linke, gegen Elizabeth Warren, gegen Bernie Sanders, die eine Milliardärssteuer einführen wollen, das Gesundheitssystem für alle propagieren. Bloombergs Bewerbung würde die Demokraten sofort polarisieren. Er liefe den Reformbestrebungen weiter Teil der Partei zuwider. Die Partei will raus aus diesem Image der neoliberalen Geldelite mit Wall Street-Anschluss, für die auch Hillary Clinton gestanden ist. Sie wollen aus dieser Partei eine Partei mit sozialliberaler Programmatik machen, die sich den großen Themen widmet, die auf dem Land lasten, Bildung, Gesundheitssystem für alle und so weiter. Und sie wollen eine Grassroots-Bewegung gegen Donald Trump initiieren und eine politische Wende mobilisieren. Die Demokraten haben seit 2016 einen Linksruck vollzogen und dieser Parteiflügel wird sicherlich sofort Sturm laufen gegen den Milliardär Bloomberg, der eben Teil dieser Geldelite ist, von der sich weite Teile der Demokraten abwenden wollen.
Thilo Kössler war das aus Washington zu der möglichen Kandidatur von Michael Bloomberg für die Demokraten. Und noch einmal ins Inland. Wegen einer Verpuffung in der Berggrube Teutschenthal in Sachsen-Anhalt waren am Vormittag über 30 Menschen unter Tage eingeschlossen. Mittlerweile wurden alle befreit und die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Jochen Müller mit den Einzelheiten.
Große Erleichterung in Teutschenthal bei Halle. Gegen Mittag hatte die Polizei auf Twitter mitgeteilt, dass alle Bergleute aus der Grube geborgen seien. 3 Stunden zuvor, gegen 9 Uhr, hatte es in 700 Metern Tiefe eine Verpuffung gegeben, bei der ein Untertagedamm zerstört wurde. 2 Kumpel, die unmittelbar an dieser Stelle arbeiteten, wurden verletzt, sagt Erik Villinger, der technische Leiter des Bergbauunternehmens GTS.
Laufend haben sie sich gerettet, mit der Grubenwehr gemeinsam, stehen natürlich beide unter Schock. Einer hat optisch keine Verletzung, der andere hat durch das Material, was durch die Luft geflogen ist, Schürfwunden im Gesicht. Das kann ich jetzt dazu sagen. Es ist das, was man optisch gesehen hat, ist natürlich kein medizinischer Befund.
Beide Bergleute wurden unmittelbar nach der Verpuffung geborgen und in eine Klinik in Halle gebracht. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich nach neuesten Polizeiangaben 36 weitere Kumpel unter Tage auf. Sie seien von der Grubenwehr dort in 700 Metern Tiefe zunächst an sichere Orte gebracht worden, sagt GTS-Geschäftsführer Villinger. Meldungen von Verschütteten seien falsch gewesen.
Die Bergleute haben sich in ihren sicheren Bereichen befunden. Das ist gang und gäbe so, so ist das Rettungskonzept der Grube. Deswegen waren die 34 Mann nie irgendwie in Gefahr gewesen, sondern haben sich in ihren sicheren Ort aufgefunden, da so wie sich das gehört.
Die Grubenwehr habe zunächst geprüft, ob sich in der Grube gefährliche Gase befunden hätten. Gegen 11 Uhr seien dann auch die übrigen Kumpel nach über Tage gebracht worden. Ihnen gehe es den Umständen entsprechend gut.
Also wir haben mit denen gesprochen, wir haben sie abgeholt. Sie sind dann ausgefahren. Wir haben sie auch erstmal beruhigt. Wir haben auch kurz nachgefragt, ob sie irgendwelche Beklemmungen hätten oder sowas. Es wurde alles verneint. Wir haben natürlich vorher auch gleich die Familien informiert, dass anders als es vorher in der Presse hieß, dass Leute verschüttet werden oder nicht gerettet werden können, dass das nicht der Fall ist.
Die genauen Ursachen für das Unglück sind noch unbekannt. Möglicherweise handelte es sich um eine Wasserstoffverpuffung. Bis 1982 wurden in der Grube Teutschenthal Kali- und Steinsalze gefördert. Heute ist sie ein sogenanntes Versatzbergwerk. Auf einer Fläche von 14 Quadratkilometern werden dort mineralische Abfälle eingelagert. Dabei handelt es sich unter anderem um Filterstäube aus Verbrennungsanlagen.
Der Beitrag war das von Jochen Müller. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Einschätzungen zum Besuch von US-Außenminister Pompeo können Sie dann ab 19.05 Uhr noch einmal in unserer Kommentarsendung hören. Und da geht es dann außerdem um den libanesischen Clan-Chef Miri und die mögliche Kandidatur Michael Bloombergs für die US-Präsidentschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Josephine Schulz. Haben Sie noch einen schönen Abend.